für mich essentiell in der Führung ist, dass die Leute ein positives Menschenbild haben. Ich glaube, dass das eine ganz essentielle Geschichte ist, dass eben je nach Mensch und Charakter und auch Hintergrund die Führung sich auch ein bisschen unterscheidet. Aber trotzdem ist das Wichtigste für mich, dass den Menschen was zugetraut wird, dass ein positives Menschenbild da ist und den Menschen auch vertraut wird.
Servus und hallo zu einer neuen Folge Zukunftszeichen Podcast. Schwerpunkt Unternehmertum mit einem Lachen im Gesicht. Mein Name ist Stefan Lingner. Heute zu Gast bei Zukunftszeichen ist Dina Reit. Sie ist Unternehmerin und Geschäftsführung bei SK Laser. Familienunternehmerin des Jahres 2022, spricht als Co-Host bei Hermann und ich, der Nachfolgepodcast. Sie wird von der FAZ für ihre Social-Media-Aktivitäten im Maschinenbau gelobt und hat über 32.000 Follower auf LinkedIn. Mit ihr möchte ich heute auch über Nachfolge sprechen, aber insbesondere über das Unternehmertum in Deutschland und wie sie es schafft, ihren eigenen Weg zu gehen, Hindernisse zu meistern und welche Rolle dabei Social Media spielt. Hallo Dina, willkommen.
Hi Stefan, ich freue mich dabei zu sein.
Genau, und da haben wir auch gleich das Lachen, so wie ich es am Anfang versprochen habe.
Genau, ja. Genau. Ja, das muss immer dabei sein,
Das klar. muss immer dabei sein, genau. Ja, vielleicht kannst du dich kurz unseren Hörern vorstellen. Wer bist du und das Thema natürlich, was ihr macht.
Na gut, also du hast es schon gut vorgestellt. Ich bin Dina Reit, ich bin 30 Jahre alt, ich bin jetzt Geschäftsführerin bei SK Laser seit letztem Jahr. Mein Vater hat das Unternehmen gegründet, ich bin 2019 eingestiegen und war dann erstmal, hab mir hier ein Internship gemacht, dann wurde ich Prokuristin und dann jetzt eben Geschäftsführerin. Und SK Laser ist ein Maschinenbauunternehmen. Wir stellen Lasermaschinen her für die Oberflächenbearbeitung in der Industrie. Also ich sage immer als Beispiel, in einem Auto muss jedes Bauteil mit einem Code oder mit einer Seriennummer gekennzeichnet werden. Und das macht man zum Beispiel mit unseren Lasern.
Wir haben am Anfang immer eine Frage, weil nicht umsonst heißt es Zukunftszeichen. Wir wollen ein bisschen ergründen, was die Zukunft für unsere Gesprächspartner ist und deswegen auch diese Frage, was ist Zukunft für dich persönlich?
Die Zukunft in zum Beispiel für SK Laser, das ist natürlich da, worüber ich am meisten nachdenke, da sind für mich eigentlich zwei Aspekte. Der erste Aspekt ist der technische. Wir sind hier in Deutschland, sage ich mal, nicht unbedingt Preisführer, wenn es um Maschinen geht, sondern Qualitätsführer. Und es ist wichtig, deswegen denke ich immer, technisch exzellent zu sein. Wir stellen unsere Maschinen auch kundenspezifisch, also im Sondermaschinenbau her. Das ist ein sehr, sehr hoher Anspruch, den da an die Technik gestellt wird. Und ich glaube, dass das Wichtigste für uns in Zukunft ist, technisch immer vorne mit dabei zu sein. Das heißt, gute Leute, immer auf dem neuesten Stand informationstechnisch und so weiter und da immer vorne dabei zu sein. Das wäre auf der technischen Seite. Und dann, wenn ich mir anschaue, was die Zukunft hier in der Organisation bringt, dann bin ich die zweite Generation von SK Laser. Und mein Vater hat das Unternehmen 2005 gegründet. Ich habe riesen Respekt davor. Ich weiß genau, wie schwer die Zeit war. Ich war 13 Jahre alt damals. Und trotzdem hatte das Unternehmen natürlich wie ein ganz typischer Gründer geführt in den Jahren, die er jetzt SK Laser geführt hat. Also das heißt, er hatte eben alle Fäden bei sich in der Hand und hat immer alles in seinem Kopf gehabt und unglaublich, was er da geleistet hat, aber vielleicht dann für die zweite Generation gar nicht so praktikabel, das so weiterzuführen. Und deswegen denke ich, dass für uns als Organisation eine gewisse Professionalisierung ansteht. Wir sind da schon einige Schritte gegangen, aber wir haben immer noch Weg vor uns. Mein Ziel ist es nicht, alle Fäden in der Hand zu halten. Das tue ich auch jetzt schon nicht. Ich glaube auch, dass man mit mehreren Köpfen bessere Entscheidungen nochmal trifft. Und genau deswegen sind wir hier derzeit dabei, die Organisation ein bisschen umzustellen.
Darf ich noch kurz fragen, wie viele Mitarbeiter habt ihr dann bei SK Laser?
Wir sind 20 Leute.
Aber Laser ist dann schon, den reinen Laser macht ihr nicht, sondern die Laser Maschine, die eine gewisse Aufgabe erfüllt. Das kann man, glaube ich, dann nochmal so sagen. Maschinenbau, deswegen die Einordnung auch. Ne?
Genau, also es ist Maschinenbau. Wir kaufen Komponenten zu. Also auch ein Laser ist ja nicht, sage ich mal, ein Block und dann ist ein Laser fertig, sondern auch ein Laser besteht aus einem Strahl, einem Scankopf, einer Strahlaufweitung, einer Strahlquelle, also unterschiedliche Komponenten, je nach System auch. Und wir kaufen eben diese ganzen Komponenten ein, also auch die Spiegel und so weiter und bauen daraus dann ein Lasersystem. Mhm. Und darum noch ein Gehäuse und ein Handling-System, je nachdem, was der Kunde braucht.
Ja, okay. Ja, nee, das war nämlich so für die Einordnung immer ganz gut, weil ihr steht jetzt ja in Social Media als Synonym für Lasertechnik, neben Trumpf vielleicht langsam. Aber deswegen wollte ich da nochmal persönlich auch wissen. Genau, wir haben uns ja auf dem Gipfel der Weltmarktführer in Schwäbisch Hall kurz persönlich kennengelernt. Und da hast du ja auch das Thema Nachfolge so als dein Thema vorgestellt oder deine Erfahrung geteilt. Und das würde mich auch nochmal interessieren, wie bist du da reingerutscht? Ich habe nur mal irgendwo kurz gehört, du hast nach Vorbildern gesucht, als du das Unternehmen übernehmen solltest oder reingeführt worden bist, ne?
Ja, also am Anfang wollte ich das Unternehmen gar nicht übernehmen. Als ich in der Schule war, habe ich ja mitbekommen, wie mein Vater gegründet hat. Und ich habe auch immer schon hier mal so im Büro mitgeholfen oder war auf einer Messe dabei oder habe mal so Videos mit meinem Vater fürs Unternehmen gemacht. Aber damals habe ich immer gedacht, boah, nee, hier im Unternehmen, das ist irgendwie gar nicht das Richtige für mich. Und ich habe dann Wirtschaftswissenschaften studiert in Frankfurt und habe dann aber nach ein paar Semestern noch ein zweites Studium dazu genommen. Das ist Kunstgeschichte und Philosophie gewesen. Ui. Ich habe beide Studiengänge zu Ende gebracht, aber hatte dann eigentlich das Ziel, ich möchte Kuratorin werden im Museum. Und ich war dann im Museum für ein längeres Praktikum, habe mir das angeschaut und habe so gedacht, boah, nee, das gefällt mir irgendwie gar nicht. Also, keine Ahnung, das waren so viele Dinge, also Entscheidungsfähigkeit, die man da hat, wer entscheidet hinterher wirklich über die Ausstellung, die Leute, mit denen man zu tun hat, das hat irgendwie alles für mich nicht so gepasst. Und dann habe ich mich entschieden, ich möchte eigentlich gern Unternehmerin sein, so wie ich das auch von zu Hause kannte. Dann habe ich meinen Master noch in Management gemacht und bin hier eingestiegen. Und genau, also diese Suche nach den Vorbildern, das war eigentlich so, als ich 2019 eingestiegen bin, habe ich mich echt gefragt, wie kann man als Frau ein technisches Unternehmen führen? Kann ich jemals es schaffen, in einem Laserunternehmen Geschäftsführerin zu sein?
Gibt's da eine Blaupause, jetzt, ja.
Naja, und jetzt finde ich das irgendwie lustig, dass ich mich das gefragt habe, weil das für mich überhaupt keine Frage mehr darstellt. Aber damals habe ich mich das gefragt. Und dann habe ich nach Vorbildern gesucht und habe eben geguckt, gibt es andere Frauen, die technische Unternehmen übernommen haben, die da in der Nachfolge sind, die vielleicht auch kein Ingenieurstudium gemacht haben, sondern aus einem Wirtschafts- oder sogar Geisteswissenschaftenbereich kommen. Und so Frauen habe ich mir dann angeschaut und war dann immer ganz froh, wenn ich doch die ein oder andere gefunden habe, die einen ähnlichen Weg gegangen ist.
Und als du dann für dich zumindest klar war, dass du deine Erfahrungen teilen willst, kam dann automatisch Social Media oder wie ist es eigentlich dazu gekommen? Da wollen wir jetzt mal ein bisschen genauer reingucken, wie so deine Erfolgsstory auf LinkedIn und Co. So angefangen hat, würde mich persönlich interessieren.
Also das war eigentlich erstmal so, dass wir schon immer YouTube-Videos gemacht haben. Also man kann bei uns auf dem YouTube-Kanal gucken, da sieht man so Videos von mir, als ich noch in der Schule war. Okay. Hat mein Vater schon Videos von mir gemacht, wie ich vor den Lasern stehe. Und dann ging das irgendwie so, dass wir 2019 noch auf sehr, sehr vielen Messen waren als Aussteller. Und dann sind ja 2020 alle Messen weggefallen. Aber die Messen waren für uns der Hauptvertriebs- und Marketingkanal. Man muss dazu wissen, so eine Lasermaschine, die hält ziemlich lange. Also so 10, 20 Jahre hält so eine Lasermaschine. Das heißt, wir sind sehr viel auf Neukundensuche immer wieder. Und die haben wir eben ganz viel über Messen gefunden früher. Naja, und dann, keine Ahnung, ich war jetzt nie so jemand, der viel bei Instagram oder sowas gepostet hat, aber irgendwie fand ich diese Plattform LinkedIn ganz gut. Und dann habe ich angefangen, bei LinkedIn 2020 ein bisschen was zu posten, aber am Anfang eher so ein Foto von was Gelasertem oder sowas in die Richtung. Naja, und dann habe ich mich irgendwie damit beschäftigt. Ich fand, dass das spannend war, es hat mir Spaß gemacht und das wurde dann so richtig zu so einem Hobby. So abends habe ich dann YouTube-Videos geguckt, wie funktioniert der LinkedIn-Algorithmus? Okay. Wie muss mein Profil aussehen? Wie muss ich einen Text aufbauen? So Geschichten. Und dann ging das irgendwie weiter. Und Anfang 2021 hatte ich dann das erste Mal einen viral laufenden Beitrag. Der hatte irgendwie 10.000 Reaktionen. Und danach, also das war für uns auch als Unternehmen alles vollkommen Neuland. Ja, dann haben auf einmal Leute hier angerufen, haben gesagt, sie wollen Dina Reit sprechen und sie wollen wegen der Nachfolge wegen ihr reden und sie wollen ein Interview führen. Und irgendwie am Anfang wussten die Leute natürlich überhaupt nicht, was sie da antworten sollen am Telefon dann, ja. Und und dann habe ich das eben immer weiter strategisch ausgebaut. Ja, also 2021 habe ich dann angefangen, einmal pro Woche regelmäßig zu posten. Jetzt poste ich so 3 bis 5 Mal die Woche regelmäßig. Und dann ging es weiter. Dann habe ich eben geguckt, dass mir vielleicht auch mal jemand hier aus der Firma hilft beim Videos schneiden. Also ich mache nach wie vor meinen eigenen Content, ich schreibe meine eigenen Sachen, ich überlege mir selber, was ich posten möchte. Aber ich habe auch so einen Redaktionsplan, wo ich meine ganzen Ideen reinpacke und dann immer so gucke, ah okay, nächste Woche steht das und das an oder seien wir realistisch. Aha, morgen möchte ich darüber posten, dann muss ich jetzt mal meinen Text dazu schreiben.
Hoffentlich kommt kein Podcast dazwischen, genau.
Ja, also ist eher doch relativ kurzfristig bei mir. Und und dann mache ich da eben den Content zu.
Okay, also das kann man jetzt schon sagen, jetzt willst du Vorbild sein für dein Thema, für was du brennst. Das ist schon so dein Antrieb. Oder was ist dein Antrieb dafür, weiteren Content zu machen? Oder ist es jetzt schon ein geschäftlicher Hintergrund?
Nee, also es ist hauptsächlich, und das war es auch immer, es ist geschäftlich. Mhm. Es ist so, dass wir darüber Leads generieren. Es ist so, dass wir darüber Mitarbeitende finden und natürlich einfach Brandbuilding betreiben. Also ich weiß, das ist im B2B-Bereich schwer vorstellbar immer noch für viele, aber ich habe Leute, die vor mir sitzen, mich über LinkedIn kennengelernt haben, jetzt einen Laser von mir kaufen wollen und die fragen mich, bringt das eigentlich was mit LinkedIn? Ja, also es ist wirklich unvorstellbar für die Menschen. Aber natürlich, wenn ich immer wieder zeige, was wir machen können und was unsere Lasermaschinen können, dann wird die Person, die gerade einen Laser braucht, auch an mich denken und mir schreiben dazu. Und das ist eigentlich mein Ziel. Also ich meine, ein Laser ist jetzt kein Impulskauf an der Supermarktkasse. Ja, das ist mir absolut bewusst. Nur weil ich ein Video poste, wird jetzt nicht jemand hingehen und einen Laser brauchen. Aber wenn jemand eben einen Laser braucht, dann soll er gerne an mich denken, ja, und mir schreiben. Und das schaffen wir eben über Social Media. Und dass ich jetzt Vorbild geworden bin, das ist, sage ich mal, mit da auch gekommen. Einfach, also das war zwangsläufig auch Teil von diesem Auftritt, den ich da mache. Ja, weil ich eben auch über meine Nachfolge schreibe, ist es jetzt so geworden, dass ich dann von anderen NachfolgerInnen, also Männern und Frauen, am Anfang nur Frauen, aber jetzt auch immer mehr Männer, eben Nachrichten bekomme und die Leute, also mitunter sind das echt herzzerreißende Stories, die ich da geschrieben bekomme oder dann auch am Telefon oder beim Call dann erzählt bekomme. Ich muss das leider ein bisschen zurückschrauben. Ich kann einfach nicht mehr so viel, also es kommen natürlich mit der Zeit jetzt auch immer mehr Leute, die sich melden, aber ich tausche mich immer noch super gern mit den Leuten aus, weil es natürlich immer Parallelen gibt. Also so eine Familiennachfolge, die sind nicht alle gleich, aber die Themen sind ähnlich, die man hat.
Mhm. Nee, ich finde es nur spannend, weil wir haben auch 2009 B2B Social Media oder ab 2007 haben wir versucht, die Unternehmen dafür zu begeistern, haben dann die Krones AG online gebracht. Vielleicht kennst du den Charles Schmidt, war so das erste Vorzeige. Unternehmen, die Krones AG, Getränkeabfüllanlagenhersteller.
Ach so, ja kenne ich,
und,
klar.
Und da haben wir eben geholfen, das Unternehmen da zu positionieren und haben natürlich auch immer diese Business Cases gesucht. Und das finde ich natürlich stark, wenn genau das jetzt alles durch eine natürliche Art, durch einen authentischen Auftritt, wie man so schön immer sagt, aber trotzdem auch mit Business-Zielen zu verbinden ist. Und das finde ich natürlich stark, wenn du das auch schon so erleben kannst und auch jetzt schon eben Erfolge damit zu verbinden sind. Würdest du sagen, dass Unternehmer heutzutage eigentlich, wenn sie da nicht sichtbar sind, nicht existent sind, brauchen die so eine klare Personenmarke, die sich daraus entwickelt?
Also nicht existent, das ist jetzt sehr hart formuliert, aber ich denke, ich denke schon, dass zu einer modernen Führungskraft es gehört, auch für das zu stehen, was man tut in seinem Alltag. Ja, also für seine Arbeit zu stehen, für seine Produkte. Und ich meine, das ist ja jetzt auch nichts unbedingt Neues. Ja, also Repräsentanz war schon immer eine Geschichte, die auch ein CEO oder ein Aufsichtsratsvorsitzender übernommen hat. Das ist ja jetzt wirklich nichts Neues. Es ist nur ein neuer Kanal. Und vorher war vielleicht jemand eher mal in der Zeitung zu sehen. Auch das gibt es ja nach wie vor. Und heutzutage ist so jemand eben dann auch zum Beispiel auf LinkedIn oder Instagram oder TikTok zu sehen. Und ich glaube schon, dass das wichtig ist, dass wir im Social-Media-Bereich auch sichtbar sind, auch im B2B-Bereich. Also wir sind ja in Deutschland alle immer so super stolz auf unsere Hidden Champions, was auch toll ist. Aber die Hidden Champions haben den Nachteil, dass, also viele Hidden Champions sind derzeit ganz schwer daran, Fachkräfte zu suchen.
Und die sind nicht sichtbar, eigentlich, ganz klar.
Ja, aber eigentlich, ich meine, das sind tolle Arbeitgeber, die super tolle Produkte herstellen, die international unterwegs sind, die viel zu bieten haben. Aber dadurch, dass sie eben klein sind und dadurch, dass sie nicht sehr sichtbar sind, tun sie sich schwer, Leute zu finden. Und ich denke, das ist zum Beispiel bei Social Media eine ganz tolle Möglichkeit, weil man so nah an die Menschen rankommt über Social Media. Und deswegen plädiere ich so ein bisschen dafür, dass man mehr versucht, zum Visible Champion zu werden. Mhm. Es gibt übrigens auch tolle Beispiele von Unternehmen, die es nicht über den Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin machen, so wie jetzt bei mir, sondern die das zum Beispiel eher übers Gesamtunternehmen machen, ja, die dann Corporate Influencer und das, so, wie sich sowas nennt, dann aufbauen. Ist auch eine Möglichkeit. Ja, das muss man ja nicht immer alles über den einen Kanal machen.
Gibt es für dich auch jetzt schon mal ab und zu die Kehrtseite zu spüren von der Präsenz? Oder kannst du das sehr schön austarieren? Antwortest du jedem? Vielleicht noch so als Nachfrage.
Ich habe am Anfang jedem geantwortet. Jetzt ist es so, ich schaffe das nicht mehr. Und ich kriege natürlich auch viele Anfragen, die einfach, die nicht beantwortbar sind. Ja, also von Werbung bis hin zu, ich formuliere es mal nett, Liebesbriefen, kriege ich natürlich schon alles. Wobei sich LinkedIn da jetzt zum Beispiel gerade im Punkt Liebesbriefe noch sehr zurückhält. Also ich merke, den Content, den ich für LinkedIn produziere, den poste ich auch bei TikTok. Und bei TikTok muss ich mich eben nicht mit meinem Klarnamen anmelden. Und da geht's in den Kommentaren echt ab, ja. Also, wie als würde ich das überhaupt nicht lesen. Ja, sowas würde man einem Menschen, wenn man den Angesicht zu Angesicht trifft, würde man das niemals ins Gesicht sagen, was da reingeschrieben wird. Also schon beleidigend auch. Und das ist aber ja halt eben die unterschiedlichen Plattformen, ja. Deswegen fühle ich mich ganz klar auf LinkedIn am wohlsten. Und ich muss immer so ein bisschen schauen, dass ich es zeitlich alles gut gewuppt bekomme, weil natürlich je mehr Content ich rausbringe, umso mehr Reaktion kommt auch zurück. Und ich schätze auch sehr diese Reaktion. Also ich finde, dass das Netzwerk sehr toll ist, was ich da bei LinkedIn habe. Man muss auch sagen, ich habe keine Trolls irgendwie so bei LinkedIn, die dauerhaft, keine Ahnung, immer so kommentieren, oh, Dina Reit, die gefällt mir nicht, ja, keine Ahnung. Sowas habe ich Gott sei Dank nicht. Und deswegen, also ich finde, dass es eine coole Community so ist, mit der ich da am Kommunizieren bin. Trotzdem muss ich natürlich so ein bisschen schauen. Ich meine, als Geschäftsführerin habe ich doch auch noch einen Job einfach, der sehr zeitraubend ist. Und manchmal rutscht es dann, muss ich auch ehrlich sagen, viel so in den Feierabend-Wochenend-Bereich, dass ich dann halt noch irgendwie am Handy dann bei LinkedIn was mache oder meine Videos bei CapCut dann schneide und so, ja.
Du hast auch in Schwäbisch Hall erzählt, dass über oder mehr oder weniger über die vertrieblichen Talente deines Vaters gesprochen, so ist besser formuliert. Und ja. Wenn er jetzt ein bisschen zurücktritt, dass ihr da eine Lücke zu schließen habt, glaubst du, dass da vielleicht eben durch Social Media, wenn man das noch weiter professionalisiert, wirklich der neue Vertriebskanal gefunden ist?
Also mein Vater ist wirklich eine Vertriebsmaschine. Ja, okay, das ist gut. richtig krass. Also wirklich, der hat es halt schon so früh gelernt. Der hatte sein erstes eigenes Business. Da war er noch in der Schule, hat er mit seinem Bruder zusammen gegründet, einen Surfer- und Skaterladen, war dann selber Surflehrer. Also der ist ganz früh da reingekommen und hat dann bei der Nixdorf AG Computerverkäufer gemacht und war da irgendwie einer der Top-Verkäufer weltweit. Also er ist da richtig, richtig gut und hat so auch das Unternehmen natürlich sehr gut aufbauen können, weil er, auch er ist kein Ingenieur, aber er hat eben immer dafür gesorgt, dass Aufträge da waren und hat da wirklich einen unglaublichen Job immer wieder geleistet. Und ich sag mal so, so eine Lücke, also so große Fußstapfen wie seine zu füllen, das ist nicht einfach. Das ist besonders nicht einfach für jemanden, der als Mitarbeitender reinkommt, jemand, der sein eigenes Business irgendwie am Leben halten möchte und dann auch noch wirklich richtig gut im Vertrieb ist, der reißt dann natürlich schon einfach ordentlich einen ab. Ja? Mhm. Und für mich ist es, das hatte ich ja am Anfang auch angesprochen, punkto Professionalisierung, für mich ist es so, dass ich ganz klar möchte, also es ist mein Ziel, dass der Vertrieb nicht an mir hängt, so wie der Vertrieb an meinem Vater hing. Und wir sind, denke ich, da auf einem super guten Weg, wobei ich derzeit immer noch in gewissen Teilen auch im Vertrieb drin bin. Das kommt aber zurzeit sehr natürlich zustande, weil die Leute mich anschreiben und mitunter auch direkt mit mir den Kontakt haben wollen und dann eben nicht mit dem Vertriebler. Mhm. Zum Beispiel eben durch LinkedIn. Und wenn ich mir anschaue, also wir sind dieses Jahr auf 3 Messen. 2019 waren wir auf 13 Messen als Aussteller. Und wir steigern unseren Umsatz derzeit. Das heißt, LinkedIn ist schon ein Vertriebskanal für uns und es ist auch schon der Top-Vertriebskanal.
Das ist stark. Und trotzdem würdest du es noch unterschreiben, Kai Halter, Marketingdirektor bei EBM Papst, hat man so schön formuliert, B2B-Marken tragen auch weiterhin Schuhe. Also dieser persönliche Kontakt, der dann auf einer Messe vielleicht vorbereitet wurde vorher auf Social Media, der ist für euch entscheidend dann für einen Abschluss. Nicht immer. Ist spannend, ich will es nur rausarbeiten.
Ja, also auf den Messen jetzt selber, also ich weiß nicht, wie das bei anderen Unternehmen ist, aber im Laserbereich werden sehr wenig Laser auf dem Messestand verkauft. Ja. Okay. Oft ist Messe für uns eine Möglichkeit, um natürlich Menschen, die man vorher vielleicht schon kennengelernt hat, zu treffen, seine Maschinen zu präsentieren, aber auch um neue Kontakte zu finden. Mhm. Für uns, wenn ich mir jetzt unseren Vertriebs, also wie der Funnel quasi, wie das abläuft, anschaue, dann der persönliche Kontakt ist total wichtig und sehr oft geschieht der auch über zum Beispiel Besuche beim Kunden oder dass der Kunde zu uns kommt. Aber ich habe genauso auch Kunden, die nie hier vor Ort waren, die vielleicht mal ein Muster hier hingeschickt haben. Wir haben das gemacht und die kaufen, wobei wir uns nur über einen Videocall kennen. Ja, also das wird schon immer digitaler.
Wunderbar. Also das ist spannend, auch für mich eben diese Einblicke zu bekommen. Vielen Dank. Wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen größer gucken und so ein bisschen unsere Arbeitswelt, Wirtschaft, du hast deinen eigenen Blick da rein, aber das große Thema ist natürlich irgendwie die Transformation von der Industrie zur Wissensgesellschaft und hier eben die Veränderung von der Einheitsökonomie zu einer Ökonomie der Vielfalt und Diversität, so hat es Wolf Lotter mal formuliert von Brand 1. Und das ist für mich eigentlich auch nochmal spannend, wie transformiert der Mittelstand oder eben ihr als SK Laser euch gerade? Bist du da mittendrin durch diese anderen Formen von Kundenkontakten oder hast du noch eine ganz andere Strategie, einen Zukunftsplan? Vielleicht ist er auch geheim.
Naja, also ich glaube, Transformation, also gefühlt ist Transformation komplett hier so der Tenor bei uns im Unternehmen. Fangen wir mal mit der Transformation an, über die wir jetzt gerade schon gesprochen haben. Die Nachfolge ist ein Riesentransformationsprozess. Bedeutet ganz viele Änderungen in der Unternehmensstruktur, in der Organisation. Dann für uns ist auch ein großes Thema das Thema Digitalisierung. Und da rede ich jetzt gerade eigentlich gar nicht von LinkedIn und digitalem Marketing, obwohl das natürlich auch wichtig ist. Aber ich spreche jetzt gerade eher von Digitalisierung unserer Anlagen, unserer Maschinen. Also sowas wie Kameraerkennung, sowas wie Positionserkennung. Das sind Themen, also Vollautomatisierungsgeschichten, das sind Themen, die natürlich unsere Kunden total beschäftigen und die auch für sie wichtig sind, wenn sie eine Maschine kaufen. Dann denke ich, was ein großer Transformationsprozess derzeit ist, den ich natürlich auch, sage ich mal, hautnah miterlebe, ist, dass in unserer Technikwelt, in der Industrie, doch relativ wenig Frauen unterwegs sind derzeit noch. Ich sehe das auch bei uns im Unternehmen, wenn ich, sage ich jetzt zum Beispiel, Elektroniker suche, ja, also ElektronikerIn, trotzdem melden sich nur Elektroniker. Ja. Also es ist wirklich schwierig, da Frauen für solche Jobs bisher gewinnen zu können. Trotzdem sind wir da total dran. Wir haben jetzt zum Beispiel Anfang des Jahres eine technische Leiterin eingestellt. Und da ist, denke ich, auch das Wichtige, immer wieder zu sehen, es ist vielleicht nicht in allen Bereichen so, aber es gibt die Frauen, die in den absoluten, also die absolut klasse sind und spitze auch in Bereichen der Technik. Also bei uns zum Beispiel im Laserbereich ist das sehr gut möglich, da Frauen zu finden, wo jetzt zum Beispiel ElektronikerIn nicht so einfach ist, ist Laserspezialistin schon viel einfacher. Mhm. Und ich glaube, dieses erstmal so diese Gender-Lücke zu schließen, das ist, glaube ich, ein großes Thema, was wir derzeit in der Technik haben, was übrigens auch das Thema Fachkräftemangel angeht. Also Frauen in die Technik bringen ist auch ein guter Schlüssel, um ja die große Lücke, die wir im Bereich Fachkräfte haben, zu schließen.
Und wenn du Transformationen, Zukunftspläne, ich habe gelesen, ihr macht auch ein Forschungsprojekt für Brennstoffzellenfertigung oder deren Automatisierung, besser gesagt. Wie seid ihr daran gekommen?
Ja, also im Endeffekt, das war auch über LinkedIn.
Okay.
Ja. da sind wir total stolz drauf. Super cooles Projekt, was gefördert wird vom Bundesministerium für Verkehr und Digitales. Und mit uns gemeinsam in dem Projekt sind Thyssen Automation, Siemens, BMW, Fraunhofer Institut, das Brennstoffzellen Institut und wir sind alle da drin, um die skalierbare Fertigung von Brennstoffzellen zu ermöglichen. Also das ist ein 3-Jahres-Projekt und derzeit kannst du dir vorstellen, dass auf einer Anlage, auf der Brennstoffzellen gefertigt werden, so um die 25.000 pro Jahr, also 25.000 Stück pro Jahr ausgebracht werden. Und unser Ziel ist es, das zu skalieren auf 500.000 Stück pro Anlage. Also das ist echt schon eine große Nummer. Und wir sind da, also unser Job, unser Part bei der Geschichte ist, dass wir die Folien, die für die Brennstoffzellenfertigung genutzt werden, schneiden, eben extrem schnell und präzise schneiden mit den Lasern. Und klar, das ist für uns ein ganz wichtiges Projekt. Einerseits, klar, es ist eine totale Zukunftstechnologie. Wir sind da mit super guten Partnern zusammen und können jetzt auch schon Partnerschaften für die Zukunft daraus schmieden. Und es ist natürlich für uns auch super, weil in so einem Forschungsprojekt kann ich eben auch ganz viel F&E betreiben, die vielleicht ansonsten eher auch mal auf der Strecke bleibt bei einem kleinen mittelständischen Unternehmen. Und hier wird sie eben gefördert. Das ist schon richtig cool.
Also das muss ich wirklich den Hut ziehen. So wie du sagst, für eure Größe so eine Energie und so eine Power, nicht nur von der Führung, sondern auch von der Mannschaft. Das ist, glaube ich, Zukunft. Mehr kann man nicht machen, als so nach vorne zu marschieren. Und dann braucht man wahrscheinlich auch nicht irgendwie den Jahresplan oder eine 5-Jahres-Strategie. Oder hast du sowas?
Nein, ich habe das nicht. Also wir haben schon natürlich schon so ein paar Meilensteine. Ob das jetzt zum Beispiel mit meinem Vater zusammen ist oder irgendwie so Software XY-Einführung, so Geschichten haben wir schon auch mit Meilensteinen terminiert. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich keine Ahnung, täglich hier sitze und meine Checkpoints so abhake für die nächsten 10 Jahre, die da aufbereitet sind.
Aber dann kann man schon sagen, dass ihr für diese ganzen Stapelkrisen, wo wir nicht so richtig wissen, was da morgen um die Ecke kommt, dass ihr Resilienz seid im Team, dass ihr wirklich diese Anpassungsfähigkeit so inhaliert habt schon?
Total. Ja. Also ich bin 2019 eingestiegen und seitdem habe ich Krise erlebt. Als erstes war das für uns die Automobilkrise. Wir waren sehr, sehr stark auf Automobilisten ausgerichtet, als ich reingekommen bin. Jetzt nicht direkt, keine Ahnung, VW, BMW und so weiter, sondern der Zulieferer vom Zulieferer. Ja, das waren so unsere Kunden immer. Und sind es auch immer noch, aber es waren fast nur unsere Kunden. Ja, und das war halt schon ziemlich heftig dann eine Zeit lang. Und genau, dann kam eben Corona. Also vielleicht so 2019, was haben wir da gemacht? Wir haben als erstes mal geguckt, dass wir andere Kunden aufbauen. Ja, also in anderen Bereichen sind wir mehr reingegangen, ob das dann irgendwelche damals noch Medizinmessen waren, auf denen wir waren zum Beispiel, ja, oder dass wir mehr geschaut haben, dass wir in den Kunststoffschneidebereich reingehen. Also da haben wir so uns erstmal thematisch ein bisschen verändert. Dann kam Corona. Da war erstmal für uns die große Herausforderung: Wie stemmen wir das weiter mit Marketing und Vertrieb? Das war nicht sofort vom Tag 1 ein brennendes Problem, weil unsere Lead-Zeiten relativ lang sind. Also von der ersten Anfrage bis zur Bestellung, das dauert gerne mal 6 Monate bei uns. Das heißt, als jetzt März 2020 klar war, wir gehen erstmal nicht auf Messen, war jetzt nicht direkt akut an dem Tag das Problem da, aber wir mussten eben für die Zukunft uns was überlegen. Und dann kamen natürlich diese ganzen Lieferengpässe. Da haben wir, muss ich schon ehrlich sagen, das war ziemlich anstrengend auch für uns. Das hieß dann mitunter, dass wir von irgendwelchen Importeuren aus Frankreich oder so dann Bauteile kaufen mussten, die eigentlich aus Deutschland kommen, weil der deutsche Vertrieb die einfach nicht mehr hier zur Verfügung hatte. Was einfach im Endeffekt bedeutet, viel mehr Organisation, viel, viel, viel mehr Organisation, viel mehr Kosten, die beim Einkauf entstanden sind und natürlich einfach echt voll der Hassel, ja. Also der Kunde ist natürlich dann auch Bauer, wenn er seine Sachen später bekommt und so weiter. Das ist einfach eine sehr anstrengende Zeit gewesen. Hat sich jetzt Gott sei Dank wieder entspannt, aber also in fast allen Bereichen, Steuerung ist schon manchmal noch ein Problem, aber ansonsten ist das jetzt schon wieder ganz gut geworden, ja. Und ja, also diese ganzen Probleme, die da so gekommen sind in letzter Zeit, wie du sagst, die haben mir im Endeffekt gezeigt, dass das Unternehmen resilient ist. Und was auch für mich irgendwie ein ganz gutes Signal war, einfach jetzt auch als Nachfolgerin. Mhm. Das Unternehmen steht stabil da. Mein Vater hat auch sehr konservative Finanzpolitik immer betrieben. Und das Team ist so aufgestellt, dass wir auch immer wieder neue Themen angehen können. Ja, klar, als Sondermaschinenbauer bist du da eh drauf programmiert. Ja. Geht gar nicht anders. Ja, und das ist toll, das macht Spaß und ich freue mich da auch drüber.
Und das gibt dir auch die gewisse Sicherheit, dass du dann auch noch den Social Media Post in Ruhe machen kannst abends und keine Angst haben musst, was der Tag bringt. Das ist gut.
Ja.
Du hast von der Digitalisierung oder grundsätzlich von dem auch intelligent machen eurer Anlagen oder Maschinen gesprochen. Wie gehst du mit diesem Boost oder mit dieser großen Wirkkraft von künstlicher Intelligenz um, was da gerade über uns hinüberfegt, nicht nur in der Medienbranche, in allen Branchen? Und wie geht so ein Mittelständler damit um? Und du persönlich auch?
Ja, also ich persönlich, ich weiß nicht, wie oft ich gestern bei ChatGPT irgendwelche Sachen korrigieren habe lassen, irgendwelche Texte, die ich geschrieben habe oder so. Ja, das finde ich schon mal erstmal super, total praktisch, finde ich richtig gut. Und ansonsten, jetzt zum Beispiel, wenn man sich unsere Maschinen anschaut, wir haben eine Maschine jetzt entwickelt mit künstlicher Intelligenz im Code, wo es um die automatische Anpassung der optimalen Lasereinstellungen auf unterschiedliche Materialien geht. Also jedes Material reagiert anders auf den Laser. Und da dann immer die richtigen Einstellungen zu finden, ist eine Herausforderung. Und das technisch zu lösen, Das war eine sehr lange Aufgabe, hochkomplex, aber auch eine sehr, sehr coole Challenge irgendwie. Und ich glaube, dass es in dem Bereich noch viel, viel weiter gehen wird. Ich muss da auch ehrlich sagen, ich bin nicht unbedingt eine von denen, die denkt, wir sollten das hochreglementieren, den Einsatz von KI. Ich glaube, dass Deutschland ist ja eigentlich, wenn wir uns das anschauen in der KI-Forschung, ziemlich weit vorne dabei. Also wenn man sich jetzt so quasi Lehrstühle pro Kopf Deutschen anschaut, dann sind wir da ziemlich weit vorne. Aber die Umsetzung, da hapert es gerade noch so ein bisschen. Und ich gebe ehrlich zu, ich denke, da sollten wir uns sputen und sollten nicht den Anschluss verpassen, wie auch bei, keine Ahnung, irgendwelchen sozialen Netzwerken, die dann eben eher von anderen Nationen gebaut wurden. Und ich denke nicht, dass wir uns da selber im Weg stehen sollten durch Überreglementierung und aus Angst. Also ich glaube, dass das eine große Chance ist, die wir jetzt ergreifen sollten.
Ich habe ja auch einen Podcast mit der Dorothee Töreki gemacht, die ganze Thematik auch natürlich bei so Midjourney mit der Medienbranche hatten wir viel gesprochen. Und sie habe ich auch gefragt, ja, was würdest du meiner Tochter raten? Soll die was studieren oder soll die lieber gleich ein Handwerk lernen? Was denkst du denn so, was die Zukunft der, ja, die Arbeitswelt da betrifft?
Sehr gute Frage. Also ich weiß noch, als ich studiert habe im Master, das war 2018, 2019, da haben wir da gesessen und haben irgendwie so darüber gesprochen, was KI und Roboter wohl als erstes ersetzen werden. Und damals haben wir so gesagt,
darauf kam ich auch, ja.
Pflege und sowas, was ja natürlich totaler Quatsch ist jetzt, also mit dem jetzigen Wissen. Und haben immer gedacht, dass die kreativen Jobs, die Entscheidungsjobs, die werden auf jeden Fall immer bei Menschen bleiben.
Genau.
So, und jetzt stehen wir da und merken, dass ChatGPT viel schönere Texte schreibt als, oder nicht viel schönere, aber wunderschöne Texte schreiben kann und tolle Bilder kann AI auch machen und Entscheidungen treffen kann es irgendwie auch jetzt schon in vielen Bereichen. So, und ich denke, wo ich aber immer wieder merke, wo es sehr, sehr schwierig ist, zu digitalisieren bis zum geht nicht mehr und auch es schwierig ist für AI, ist der Bereich, wo alles Sonder ist. Ja? Also ich merke das zum Beispiel bei uns, wenn ich Sondermaschinen baue und jede Maschine ist wirklich anders. Also ich rede jetzt nicht davon, in der einen setze ich den Roboter in Größe S ein, in der nächsten setze ich den Roboter in Größe M ein. Nein, ich rede davon, in dem einen setze ich einen Roboter ein, in dem nächsten setze ich ein Portalsystem ein, im nächsten setze ich, keine Ahnung, ein Rundgravursystem ein und im nächsten mache ich eine manuell verschiebbare Schublade. Also ich sag mal, wirklich ein großes Potpourri an Dingen. Und jedes Mal habe ich für das Kundenprodukt eine spezifische Lösung. Da ist es nicht so einfach, das zu digitalisieren. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das Bereiche sind, die auch für eine KI nicht so leicht abzudecken sind. Das heißt, absolute Spezialisten wird es, denke ich, in allen Bereichen geben. Auch wenn KI immer besser wird.
Finde ich eine schöne Interpretation oder Sichtweise vor allen Dingen. Aber trotzdem kann SK Laser sagen, KI Insight. Also das ist ja schon mal als Mittelständler perfekt. Also eigentlich sollte das die nächste Kampagne sein.
Stimmt.
Ich bin ja auch Mitglied im Verband der Familienunternehmen. Und guckt dann natürlich schon ab und zu auch mit einer gewissen Sorge nach Berlin, mit der Regulierung, den vielen Vorgaben, welche Technologien gemacht werden sollen, welche eingesetzt werden sollen. Und habe jetzt erst nochmal gelesen, dass die Trumpfchefin Leibinger Kammmüller hat vor kurzem erst in einem FAZ-Interview gesagt, und da ging es so um die Themen des Grundmissvertrauens der Politik in die Eigenverantwortlichkeit von Unternehmen. Und da sagte sie, der Staat ist nicht der bessere Unternehmer. Er hat für die Rahmenbedingungen zu sorgen und unsere Stärke als Unternehmen hingegen sind die Agilität und der Forschergeist. Dafür müssen wir doch eigentlich eintreten als Familienunternehmen. Also ich fand das sowas von passend. Wie siehst du die politische Lage, wenn ich das fragen darf?
Also ich finde das auch ein tolles Zitat Und ich denke, also ich sehe das gerade bei meinem Mann, der ist, der gründet ein, oder hat ein Softwareunternehmen gegründet, ist jetzt gerade da dabei, das alles zu machen. Und wie kompliziert das mitunter ist, schon mal erstmal zu gründen, ne? Da fängt's schon mal an. Da läuft was schief. Ja. Wenn ich erstmal mehrere Wochen in die Bürokratie und in die Buchhaltung reinstecken muss, damit das erstmal läuft, dann stimmt das etwas nicht. Ja. Das geht so nicht. Als Gründer bist du ganz alleine erstmal oder vielleicht mit deinem Geschäftspartner. Da hat man keine Zeit für sowas. Da muss man ein Produkt machen und muss seine Kunden gewinnen. Also das finde ich ist schon mal schwierig. Und dann muss ich ehrlich sagen, ich glaube, der Kern des Problems ist eine gesamtgesellschaftliche Haltung gegenüber Unternehmertum. Ich glaube, dass wir in Deutschland eine tief verwurzelte Meinung haben, dass Unternehmer eher so, ja, wie soll ich sagen, die Halsabschneider sind, die Leute ausbeuten, auch so eine gewisse Neiddebatte. Also das ist nicht besonders positiv. Wenn ich mir anschaue, was hingegen zum Beispiel in den USA gegenüber Unternehmern empfunden wird, dann ist das eine ganz andere Kultur. Also da ist ein das ist der Hammer, wenn da ein Macher ist, der irgendwie was schafft, der Arbeitsplätze schafft, der oder die was auf die Beine stellt, dann wird das als extrem positiv empfunden. Und so eine gesamtgesellschaftliche Meinung, die spiegelt sich dann eben auch in der Politik. Ne? Wird solchen Menschen eben eher misstraut und wird das überreguliert und wird immer wieder darauf geguckt, dass der arme Arbeitnehmer nicht schlecht behandelt wird. Und mir ist klar, es gibt natürlich Unternehmen, wo Arbeitnehmer schlecht behandelt werden. Ich muss aber andererseits sagen, also es gibt wirkliche Unmenschlichkeiten, das geht überhaupt nicht. Aber mir würde sowas überhaupt nicht einfallen, Menschen, mit denen ich so nah zusammenarbeite, irgendwie so halsabschneiderisch zu behandeln. Ich glaube, dass das auch was ist, was in so Familienunternehmen irgendwie auch so vorgelebt wird über Generationen und dann übernimmt man das einfach von seinem Vater und behandelt die Menschen eben einfach wie ganz normale Menschen.
Also, ja, mit Respekt ich find das, und auf Augenhöhe, ganz klar.
Genau, ganz genau. So, und zum Beispiel, ich sitze ja hier in Wiesbaden. Wiesbaden gegenüber ist Mainz und in Mainz ist das Unternehmen BioNTech. Und die Wiesbadener, die schauen zurzeit immer ganz neidisch auf Mainz rüber.
Da ist eine Menge Geld Mainz, vorhanden, das habe ich schon gehört.
Ja, weil Mainz eben irgendwie so die Kasse einmal ordentlich saniert bekommen hat und da jetzt einige tolle Projekte, zum Beispiel ein Forschungszentrum für Biochemie jetzt eben aufgebaut wird und da auch wirklich ein ja stark wachsendes Unternehmen ist, wo viele neue Jobs geschaffen werden. Und wenn ich mir sowas anschaue, dann haben wir da eben ein Gründerpaar, was für so viele Menschen so viel ermöglicht. Also frag mal den Bürgermeister von Mainz, was der von BioNTech hält und von den Gründern. Und frag mal die Leute, die jetzt in einem Forschungszentrum arbeiten, deswegen. Oder Mitarbeitern, die da jetzt arbeiten. Das sind so tolle Chancen, die da geschaffen werden. Und natürlich sind das nicht nur die beiden. Also das ist mir schon auch klar, dass ein Impfstoff nicht nur von zwei Personen erfunden wird. Das ist ein Team. Trotzdem sind es die beiden, die den Mut aufgebracht haben, die ihr volles Engagement in ein Unternehmen reingesteckt haben und dadurch etwas aufgebaut haben. Und dieses Machen, diese Risikobereitschaft, die finde ich, die muss belohnt werden und die muss auch gewertschätzt werden. Und dafür müssen Chancen geschaffen werden.
Das sind schöne, klare Worte. Deswegen kannst du wahrscheinlich bald in die Politik gehen, aber das, oh Gott, da sprechen wir dann beim nächsten Mal vielleicht drüber.
Nee, ich fühle mich ganz wohl hier, Pascal. Das ist okay.
Nein, aber da gibt's ja auch andere Beispiele von Unternehmen, ob es jetzt irgendwie Reinhold Wirth ist, der sehr viel an die Gesellschaft zurückgibt, oder hier in Heilbronn, wo wir sitzen, die Schwarz-Gruppe, Dieter Schwarz, dieser ganze Bildungscampus, der in Heilbronn entsteht. Da Heilbronn wird ja auch zu KI-Hochburg. Vielleicht hast du das mitbekommen, dass da einiges jetzt am Entstehen ist als wirkliches Leuchtturmprojekt für Deutschland und Europa. Also von daher glaube ich, sind wir an vielen Punkten aufgewacht. Das ist ganz klar. Aber ich sehe es auch so als Unternehmer, dass wir hier einfach auch einen klareren Rückhalt brauchen, um diese unternehmerischen Themen, die nach vorne gerichtet sind, die einfach auch Zeit brauchen. Und dafür brauchen wir die Zeit und wir müssen uns nicht mit Themen beschäftigen, die uns eigentlich eher die Zeit stehlen. Aber gut, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Und trotzdem anschließend noch so eine Frage: Was glaubst du, was für eine Organisationsform in Zukunft die richtige ist? Man redet durch auch die Pandemie viel von diesen, ja, nicht nur jetzt New Work oder irgendwie New Normal oder sowas, sondern man hat ja gelernt, im Netzwerk zu arbeiten. Man hat, glaube ich, auch in, jetzt hätte ich beinahe gesagt, unsere Generation, du bist wesentlich jünger, Entschuldigung, aber trotzdem haben wir ja gelernt, dass wir alles selber nicht mehr können. Wir brauchen Input und auch neue Sachen zu entdecken, zu innovieren. Denkst du, es gibt diese typische GmbH irgendwann noch? Oder ist eine Organisation nachher wirklich eine netzwerkfluide Organisation, die wir brauchen?
Also ich habe mich da schon mit meiner Mitstreiterin Viktoria Schütz unterhalten, Geschäftsführerin von der DEGUMA. Und ich muss sagen, ich finde, die machen da einen ganz tollen Weg, der mich total inspiriert und wo ich jetzt auch schon dabei bin, das so ein bisschen nachzumachen, ja, weil ich das so besonders finde, wie die das machen. Und zwar haben die, ich glaube, vor 2 oder 2,5 Jahren angefangen und haben ihr ja klassisches Maschinenbauunternehmen in einen New Work Arbeitsplatz umgebaut. Und das Ziel war eigentlich erstmal, wirklich die Verantwortung so zu verteilen und so viel Vertrauen den Mitarbeitenden zu geben, dass irgendwann quasi die Führung sich selber abschafft. Ne? Und die haben dann zum Beispiel Teams, also die haben eben Teams, die jetzt nicht nur, ich sag mal, das Vertriebsteam und das, keine Ahnung, Produktionsteam sind. Und in diesen Teams, die setzen sich eben die Ziele fürs Jahr. In denen wird geschaut, welche Maßnahmen werden ergriffen, um diese Ziele zu erreichen. In diesen Teams werden Entscheidungen getroffen und eben nicht alles von der Geschäftsführung vorgegeben. Ne? Und ich finde, das ist ein wirklich spannendes Konzept. Und Viktoria hat da dann mit einer Beraterin das alles zusammen umgebaut. Die Beraterin ist dann mit in die Geschäftsführung gekommen. Und irgendwann kam dann der Punkt, wo sie gemerkt haben, okay, wir sind schon richtig weit gekommen, aber diese Rolle der Geschäftsführerin, die sie ja jetzt zu zweit sind, die fällt irgendwie doch nicht ganz weg. Ja, also Führung braucht es eben doch noch. Also Leute, die zum Beispiel Repräsentation machen, zum Beispiel ein Ziel formulieren fürs Gesamtunternehmen, die eben auch eine Anlaufstelle sind für die Leute, die, sag ich mal, den Gesamtüberblick haben. Solche Leute braucht es eben doch. Und ich glaube deswegen schon, dass wir auch in der Zukunft in Systemen leben werden, wo auch eine Führung, also eine gewisse Hierarchie vorhanden ist. Ich glaube, dass die Systeme sich davon wegentwickeln, dass es diese klassischen Pyramidenhierarchien gibt. Aber ja, also ich glaube schon, dass es nach wie vor GmbHs geben wird. Ja.
Um die Sache, genau. War nur ein Synonym dafür, genau. Es wird auch Aktiengesellschaften geben, sonst würden wir wahrscheinlich das Kapital nicht anziehen, ganz klar. Aber ist das gute Führung für dich, den Rahmen abzustecken und dann die Leute in die Verantwortung zu schicken?
So ja, ganz, total.
Oder hast du noch andere Führungsprinzipien?
Also ich glaube, das ist erstmal wirklich so das Wichtigste. Und da ist auch eine für mich essentiell in der Führung ist, dass die Leute ein positives Menschenbild haben. Ich glaube, dass das eine ganz essentielle Geschichte ist. Was ist das Menschenbild der Führungskraft? Glaubt die erstmal daran, dass Menschen was Gutes bewegen wollen, dass Menschen intrinsisch motiviert etwas leisten wollen? Und glaubt die Führungskraft auch, dass sie erstmal den Menschen vertrauen kann, weil die Leute das erstmal machen sollen? Ja? Und ich habe auch schon Situationen erlebt, in denen man eingreifen muss und in denen auch mal ein klärendes Gespräch sein muss. Ja? Das gibt es natürlich. Und es gibt auch Menschen, die, sage ich mal, eine engere Betreuung brauchen. Das gibt es auch. Ich glaube, wir dürfen nicht den Fehler machen und denken, dass, also zum Beispiel auf LinkedIn sehe ich das ab und zu, wir haben bei LinkedIn natürlich einen gewissen Ausschnitt, der da repräsentiert ist. Und das sind ganz viele Akademiker, die die sich da tummeln, ja. Und das sind auch ganz viele Leute, die vielleicht eher in administrativen Jobs unterwegs sind. Und ich glaube schon, dass Arbeitsplätze schon ein bisschen anders sind als das, was man bei LinkedIn so grundsätzlich vorfindet. Also ich sage jetzt mal, der typische Polizist, Pilot, die Elektroingenieurin, die in der Produktion arbeitet und so weiter, das sind ja Jobs, die auch gefüllt werden müssen und die vielleicht halt bei LinkedIn nicht so viel unterwegs sind. Aber genau, und ich glaube auch, dass eben je nach Mensch und Charakter und auch Hintergrund die Führung sich auch ein bisschen unterscheidet. Aber trotzdem ist das Wichtigste für mich, dass den Menschen was zugetraut wird, dass ein positives Menschenbild da ist und den Menschen auch vertraut wird.
Jetzt haben wir schon fast, glaube ich, 45 Minuten gesprochen und möchte nochmal auf diesen Anfang zurückkommen, Unternehmertum mit einem Lachen im Gesicht. Das habe ich deswegen ausgesucht, weil ich wirklich in der Recherche, als ich ein bisschen natürlich im Netz mich umgeschaut habe, du lachst eigentlich auf jedem Foto, du bist so positive oder du hast eine so positive Ausstrahlung. Und da habe ich mich gefragt, ist es wirklich so eine innere Leichtigkeit, die du hast? Oder kannst du gar nicht anders, dann ist es noch besser? oder gibt es auch die andere Dina,
also das,
die auf den Tisch haut oder sowas?
Also, ich weiß noch, als ich hier eingestiegen bin bei SK Laser, da war das erstmal super schwierig alles für mich. Und irgendwie, ich habe mich so schwer getan, weil ich musste in die Technik erst reinkommen. Und kann ich als Frau das als Geschäftsführerin machen? Ich habe mich so hinterfragt und so weiter. Da war es erstmal ein paar Monate überhaupt nicht leicht für mich. Also die ersten 2 Monate waren sehr, sehr schwer. Und wir haben uns dann auch eine Beraterin hier hingeholt, die dann mit uns die Nachfolge eben durchgegangen ist, die dann Meilensteinplan erstellt hat und so Geschichten. Und ich weiß noch, irgendwann hat die auch mal gefragt, was wäre denn so mein Vorbild wäre, ja? Und dann habe ich damals so gesagt, ach, mein Cousin, der ist irgendwie immer, der hat so eine Leichtigkeit und so eine positive Ausstrahlung. Und ich merke, also ich meine, ich sag mal so, die erste Phase für mich, das war natürlich auch eine gewisse, so ein Gesamtschock fürs System, ja, also Jobeinstieg, direkt in die Führung rein und dann noch irgendwie komplett neuer Bereich mit der Technik. Und nachdem sich das dann irgendwann so ein bisschen ja gesetzt hat, habe ich gemerkt, dass mir das total wichtig ist, dass ich diese Leichtigkeit habe. Und ich versuche meinen Alltag mit so viel Leichtigkeit wie irgendwie möglich zu leben. Das heißt für mich zum Beispiel auch, dass ich hier morgens eine Runde gehe, wo ich mal mit den Leuten einen Schnack halte, wo ich mal frage, wie es den Leuten jetzt nicht nur im Beruflichen, wo die gerade stehen, sondern auch privat, wie es da läuft. Ich glaube, dass das total wichtig ist, um eine gewisse Leichtigkeit zu haben. Habe ich schon mal richtig blöde Situationen erlebt? Ja, natürlich. Ich führe Personal und ich bin im Sondermaschinenbau unterwegs. Natürlich habe ich auch Sachen erlebt, wo ich mal abends nach Hause gegangen bin und gedacht habe, boah, wie soll das denn jetzt werden? Na klar, habe ich das auch schon erlebt. Aber was ich hier mache, habe ich selber ausgewählt. Das ist der Job, den ich für mich gewählt habe. Und ich wähle den ja auch jeden Tag wieder. Ja? Und ich will den nicht jeden Tag wieder wählen, wenn das jetzt zum Beispiel ein Job wäre, der mich total fertig machen würde. Ich finde den Job super. Ich bin sehr zufrieden. Klar habe ich auch mal einen schlechten Tag. Natürlich, das haben wir alle. Ja? Aber das gehört einfach mal zum Leben dazu. Aber der Job macht mir total Spaß. Und deswegen kann ich da auch so positiv dran gehen, dass wenn dann ein Bild kommt, ich dann drüber lächle oder einfach halt hier, wenn ich die Leute treffe, dass ich da eine gute Zeit mit denen haben kann. Und ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist. Ich glaube, jeder sollte diese Leichtigkeit in seinem Leben haben.
Genau, die sucht man ja oft und manchmal hat man sie, wenn man das Richtige gefunden hat. Nicht nur in der Partnerschaft, sondern natürlich auch im Berufsleben. Von daher, nee, also finde ich schön, dass du auch so eine Einblicke gibst. Ich habe noch eine, vielleicht noch persönlichere Frage, wenn ich darf.
Weil, okay. nein, schauen wir mal.
Schauen wir mal, genau. Weil ich das halt eben auch selber erlebt habe. Also ich habe die Agentur gegründet 96, mein Vater kam 2000 dazu, da war es andersrum. Und dann hatte ich eigentlich wirklich jahrelang keinen Vater, sondern Geschäftspartner. Und das habe ich mich so gefragt, das kann auch ein Thema sein. Und also ich habe heute wieder einen Vater, auch wenn er jetzt gesundheitlich nicht mehr ganz so fit ist. Aber es ist, das hat schon geprägt in einer Zeit, wo man dann einen Geschäftspartner hat, aber dann nicht immer alles trennen konnte.
Mm. Ja, also dieses Trennen beruflich und privat, ich glaube nicht, dass das voll möglich ist. So erlebe ich es auf jeden Fall nicht. Fangen wir mal so an. Mein Vater und ich, wir kommen schon immer gut miteinander klar und wir sind uns auch ein bisschen ähnlich. Okay. Also meine Mutter und meine Schwester sind sich eher ähnlich und ich bin mir eher mit meinem Vater ähnlich. Ich hatte aber nie so viel mit ihm zu tun, wie ich in den Jahren 2019, 2022, 2020, 21 und 22 mit ihm zu tun hatte. Weil 7 Tage die Woche miteinander zu arbeiten, das ist schon einfach nochmal näher, ja. Und dann muss man jetzt auch noch dazu sagen, wir wohnen auch nicht so weit voneinander entfernt, also so 7 Gehminuten. Und wir sehen uns dann auch nochmal irgendwie mal am Samstag oder am Sonntag und trinken einen Tee zusammen oder essen was zusammen. Und also wir haben schon ein sehr enges Verhältnis. Und unser Verhältnis ist jetzt so eng wie noch nie und für mich auch so gut wie noch nie. Heißt das, dass wir uns nie gestritten haben während der Nachfolge? Nein, natürlich nicht. Und heißt das, dass wir vielleicht auch mal unterschiedliche Meinungen haben, wenn es jetzt ums Business geht? Ja, natürlich. Also klar, ich meine, ich mache die Sachen natürlich auch in ein paar Sachen anders als mein Vater. Und ich weiß noch, als er das erste Mal mir gesagt hat, du Dina, also wir machen das jetzt so, aber ich, wenn ich allein wäre, würde das nicht machen. Wir machen das jetzt so, weil du sagst, du möchtest das so machen. Und da hat mich natürlich tief schockiert. Ja, also mein Vater mit der ganzen Erfahrung,
genau,
sieht das anders. Ja, oh, um Gottes Willen. aber ich glaube, was es dafür braucht, ist auf jeden Fall, auf einer Seite haben wir das, extreme Charakterstärke. Mein Vater kann wirklich gut abgeben. Ich habe da riesen Respekt vor ihm. Und einfach ein liebesvolles Miteinander. Mein Vater möchte wirklich, dass die Nachfolge funktioniert und ist auch dafür bereit, abzugeben und mir zu vertrauen. Habe ich noch einen Vater? Ja, habe ich. Aber mitunter müssen wir uns echt am Riemen reißen, dass wenn ich zum Beispiel im Urlaub bin und wir telefonieren miteinander, dass ich dann auch mal sage, nee, darüber können wir jetzt nicht reden, ja, sonst kann ich nicht entspannen.
Ja, genau.
Also gibt es schon, ja klar.
Nee, vielen Dank für die Antwort. Also ich habe hier noch so eine Frage, hast du einen Zukunftsoptimismus? Ich denke, das können wir
ja,
mit Ja beantworten.
Gell? Da, 100%.
Da mache ich einen Haken hin. Okay. Und dann hast du ein persönliches Zukunftsprojekt?
Zukunftsprojekt. Also mein Zukunftsprojekt ist SK Laser.
Das
ja,
reicht.
Ganz klar. Das genau, das reicht mir wirklich. Das ist viel Arbeit.
Nee, wunderbar. Nee, also wirklich, ich bin jetzt auch mit meinen Fragen am Ende. Wir könnten sicherlich noch ein bisschen weiterreden, aber wir sind jetzt, glaube ich, schon gut bei einer Stunde. Also erstmal wirklich vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast. Und das mit dem Lächeln im Gesicht, das werde ich mitnehmen. Weil das ist wirklich, wir haben jetzt ja hier heute einen Videocall, sind remote zusammengeschaltet und trotzdem kommt diese Energie rüber. Das möchte ich dir wirklich rüberspiegeln.
Danke.
Vielen lieben Dank. Ich habe viel gelernt. Ich hoffe, unsere Hörer sehen das genauso und vielen Dank.
Vielen Dank, Stefan. Ganz toll, dass ich dabei sein durfte. Wirklich ein tolles Gespräch.
Er hat wirklich Spaß gemacht. Ja.
Danke, finde ich auch. Hat echt Spaß gemacht.